was wir in ihm haben, dafür öffnet uns der Apostel Paulus den Blick. Er will's. In ihm, Vers 3, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Wozu? Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Dazu hat uns Gott in Jesus erwählt. Dazu hat er uns den Heiland geschickt. Ziel, dass wir heilig und untadelig vor ihm, vor Gott, wenn wir vor dem heiligen Gott stehen, dass er sagt, wunderbar, ich habe Freude an dir. Angenommen. Ist das bei Ihnen schon so weit, dass Sie heilig und untadelig sind? Ich sehe so wenig Heiligenscheine bei Ihnen. Ich sehe zwar ein paar Diakonissenhauben, aber das ist noch kein Heiligenschein. Höchstens ein Vorgeschmack. Also, wann wird das denn wahr werden, dieses Ziel? Wann sind wir so weit? Vers 10, machen Sie einen Hüpfer hinüber. Um diesen Ratschluss, heißt Vers 9, den er zuvor in Christus gefasst hat, auszuführen, 2011, wenn die Zeit erfüllt ist. Wir werden einmal staunen als Leute, die zu Jesus gehören in ihm, wie wir armseligen Leute, die schon, wenn sie kritisch genug sind, sehr viel Versäumnisse und Fehler an sich selbst entdecken. Dann, wenn wir vor ihm stehen werden, vor dem heiligen Gott, plötzlich merken, ich kenne mich selber nicht mehr. Heilig und untadelig. Ja, wird Jesus sagen, so habe ich es gedacht. Ich sage immer das komische Beispiel, ich muss dumm sagen, gell? Also, wenn dann meine Frau im Himmel mir über den Weg läuft und bei mir vorbeiläuft, und ich sage, halt mal, Sigrid, du, ich bin doch dein Mann, sagst mir nicht mehr guten Tag. Na, sagt sie, das kann unmöglich sein. Ich kenne dich, wie du wirklich bist, also das bist du nicht. Und vielleicht merke ich auch, dass sie anders aussieht, gell? Also, das, wenn die Zeit, dazu sind wir von Ewigkeit her bestimmt, als Gott einen Heiland bestimmt hat, dass wir einmal, wenn die Zeit erfüllt ist, heilig und untadelig vor ihm stehen sollen. Das, was wir in ihm haben. Schluss von Vers 4, in seiner Liebe. Eigentlich müsste das der nächste Vers. Sie müssen immer denken, die biblischen Schriften sind ja nicht in Kapitel und Verse geschrieben, sondern einem Stück. Das hat mal um 1200 ein Abt entdeckt, dass es sinnvoller ist, wenn man das unterteilt in Kapitel, und später hat einer gesagt, dann unterteilen wir es in Verse, damit wir, wenn wir sagen, Kapitel 4, Vers 12, schneller finden, als wenn wir sagen, du bei dahinter, etwas weiter oben, oh nein, guck mal. Also, deshalb die Unterteilung. Aber manchmal ist die Unterteilung wie mit der Axt etwas unsinnig untergeteilt. Und deshalb muss halt untadelig sein vor ihm. Strichpunkt, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ein ganz großartiger Begriff für Jesus. Der Geliebte Gottes, mein Geliebter. Auf was geht denn das zurück? Ist das Erfindung von Paulus? Oder was hat Gott gesagt bei der Taufe, bei der Verklärung? Das ist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn. Gell? Nimmt der Paulus auf, er ist der Geliebte, an dem Gott Freude hat. Dazu sind wir vorherbestimmt in diesem Jesus, dass Gott uns begnadet hat mit dem Geliebten, durch den Geliebten, in in dem, merken Sie immer wieder das in dem geliebten Jesus. Bis vor wenigen Jahren war in der Luther-Übersetzung die Formulierung zu Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns angenehm gemacht hat, in dem Geliebten. Ich habe jahrelang Verbindung gehabt mit dem Wilhelm Harm, den ich überhaupt nicht kannte. Der hat mir mal geschrieben nach einer Evangeliumsrundfunksendung, Verbindung aufgenommen. Nach und nach sind wir einander näher gekommen und er hat mir viele Gedichte geschickt, die immer nach der Melodie gingen, wenn ich ihn nur habe, wenn er sein nur ist. Immer diese Gedichtform. Und immer ging es um dieses Thema, er hat mich angenehm gemacht in dem Geliebten. In x Variationen immer wieder, er hat mich angenehm, er hat mich angenommen. Ich bin nicht mehr ein stinkender Kerl. Für Gott nicht mehr unangenehm, sondern angenehm gemacht. Und plötzlich stellt sich's raus. Ich habe ihn dann mal besucht am Rand einer EKD-Synode, oben in Schleswig-Holstein. War ein junger Schleswig-Holsteiner, 1,90 Meter groß, blond, Bauernbursch. Und bei Beginn des Hitlerreichs in die Polizei eingetreten und bei Beginn des Zweiten Weltkriegs in eine berüchtigte Polizeieinheit berufen als Offizier, die sehr viele furchtbare Erschießungen gemacht hat im Osten. Und als er in die Gefangenschaft der Amerikaner geriet, 1945, wurde er als Kriegsverbrecher zu Tod verurteilt. Death by Hanging, Tod durch den Strang. Und die Hinrichtung wurde 2 Jahre aufgeschoben. Er hat 2 Jahre lang die rote Jacke derer gehabt in Landsberg-Lech, die zum Tod bestimmt waren. Und dann hat ein amerikanischer Chaplain ihm eine Bibel gebracht, eine deutsche Bibel, eine alte Bibel mit Frakturdruck. Da ist er in diesem Vers hängen geblieben. Er hat mich angenehm gemacht in dem geliebten Jesus. Mich, der ich so viel Verbrechen begangen habe, mich zum Tod verurteilt. Ich bin angenehm gemacht vor Gott. Begnadet, weil Gott mich einmal ganz heilig machen wird. Er musste immer wieder neue Gedichte machen über dieses Wunder. Er ist dann freigekommen schließlich und als alter Mann gestorben. Aber seitdem ist mir dieses Vers wichtig. Er hat mich, stinkenden Mensch, mit allem, was ich falsch gemacht habe, oh, wie viele Menschen habe ich verletzt, hat mich vor Gott angenehm gemacht. Wunderbarer Ausdruck, begnadet in dem geliebten Jesus. Ist das bloß Erfindung, Behauptung, Traum? Nein, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Er hat es todernst gemeint. Er hat es nicht bloß geschwatzt, sondern dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dass das wahr wurde, jetzt kommt Stichwort von der Erlösung, Matthäus 20, 28, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für die vielen. Stichwort von der Erlösung hat der Paulus aufgenommen. Jesus ist dort, wo er uns am Kreuz gedient hat, zum Erlöser geworden, der selbst einen Verbrecher, der mit ihm am Kreuz, Nachbarkreuz hing, sagen konnte, du wirst mit mir in der Welt Gottes im Paradies sein, mit mir. Das ist der Erlöser. Auch ein Wilhelm Harm. Er hat uns angenehm gemacht, mit ihm, in ihm. Wir haben in ihm die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist die Adresse. Für wen ist dieser aus der Ewigkeit kommende Erlöser bestimmt? Bei Goethe heißt es in seinem Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wer sich anstrengt, ein angenehmer Mensch zu sein, der wird dann erlöst in die himmlischen Gefilde. Nein, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist, wo viel falsch gelaufen und zerbrochen ist. Das ist die Adresse. Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Plan, dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott, was Gott sich vorgenommen hat, macht er auch. Da hat er uns vorgenommen, den Heiland Jesus zu geben, und er wird es zum Ziel führen. Kennen Sie das schöne Wort aus dem Hebräerbrief? Lasst uns aufsehen auf Jesus, den, wissen Sie, wie es weitergeht? Anfänger und Vollender des Glaubens. Das macht nicht mir. Unser Glaube bleibt Bruchstück, da ist immer viel Kleinglaube und viel Menschliches dabei. Aber er bringt es nach dem Ratschluss seines Willens dazu, dass wir Erben sind, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir jetzt vorher auf Christus gehofft haben. Ich hoffe bis zu meiner Sterbestunde, dass das nicht ein Traum ist, auf den ich mich eingelassen habe. Ich hoffe, wir sind zum Erben eingesetzt in ihm. Jetzt geht es weiter, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Früher hat man Brief und Siegel gegeben, das gilt. Das ist nicht bloß ein Zettel. Früher geschrieben, sagt selbst der Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Aber wenn es noch versiegelt wurde, und heute machen die Notare unter dem Testament ein richtiges Siegel mit Siegellack und Petschaft, wird versiegelt. Das gilt, kann man nicht mehr brechen. Wird extra so ein rotes Band hineingelegt und dann wird es versiegelt. Wir sind versiegelt, wann? Neuapostolisch sagen, wenn die Versiegelung kommt, wenn die Stammapostel die Versiegelung geben. Wann sind wir versiegelt worden? Als wir gläubig wurden. Jetzt machen Sie geschwind einen Sprung zu Vers 18. Es ist, wie wenn der Paulus sagen, hören würde, dass die Leute in Ephesus sagen, jetzt kommen wir gerade gar nicht mehr mit. Wie soll das sein? Wie versiegelt, als wir gläubig wurden? Er gebe, Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil wir so fromme, ernsthafte Leute sind. Steht so bei Ihnen in der Hoffnung für alle oder? Bei mir steht, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Wir glauben doch nicht, weil wir so brave religiöse Leute sind. Darauf kann man nicht bauen, das verpufft. Aber ihr glaubt, weil Jesus mit Auferstehungskraft uns gleichgültige Leute herausgerissen hat. Du, dich will ich haben. Was ich dir sage, ist wichtig, weil er mir das ins Herz gegeben hat. Und da sagt der Paulus, damals seid ihr, habt ihr das Siegel bekommen, dass Gott mit euch etwas vorhat. Und wir sollten es nicht abwerten und sagen, na, damals nach der Evangelisation oder nach der Freizeit war ich eben ein bisschen überkandidelt, aber Das vergeht auch wieder, gell? Nein. Da will Gott berufen. Wenn wir das Wort der Wahrheit hören, dann ist das wie ein Siegel, du gehörst mir. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Da seid ihr versiegelt worden im Heiligen Geist. Wozu? Vers 14. Er ist das Pfand unseres Erbes, diese Versiegelung, dieses Pfand zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Noch nicht Eigentum sind, sondern aufs Große gehen wir erst zu. Es gibt gerade bei frommen Gemeinden oft so den Druck, du bist doch erlöst, sei ein Erlöster, lebe als Erlöster, zeige die Heiligkeit des Herrn Jesus in deinem Leben. Und auch gottlose Leute, wie der große Philosoph Nietzsche, hat ja das Wort gesagt, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte, als ob der Herr Jesus unser Erlöser am Kreuz, als er unser Erlöser war, gegrinst hätte. Es kommt doch nicht aufs Aussehen an. Das fröhliche Aussehen. Sondern es kommt darauf an, dass unser Leben ein Ziel hat. Sie müssen sich das klar machen, unser Glaube will uns wegbringen von dem, dass wir irgendwo einen Höhepunkt des Lebens erreichen und dann wird es immer weniger mit dem Gehör und mein Herz und mein Rücken. Und am Schluss sind sie froh, wenn man nur jeden Tag aufstehen kann. Und dann werden sie nur froh sein, wenn man sie jeden Tag in den Rollstuhl setzt und wenn der Pflegedienst kommt. Mir schmeckt zwar nicht mehr alles, aber manches. Und irgendwann ist noch mal Schluss. Nein, es kommt der Tag der Erlösung, wo wir erst sein werden, das, was uns der Herr Jesus bestimmt hat. Wir sind doch in ihm erwacht drüber, dass das, was wir jetzt haben, erst Vorlauf ist, Ankündigung. Wenn Sie im Fernsehen so Vorankündigungen für einen interessanten Film sehen, Hitlers letzte Tage, ach du liebe Seuch, jetzt hätte ich gern weitergesehen, aber Vorankündigung. So ist vieles in unserem Glauben und herrlich, was wir mit Jesus leben, nur Vorankündigung, das Eigentliche kommt erst. Das Eigentliche kommt erst. Den Gott hat, Vers 20 und 21, ihn von den Toten auferweckt, in dieser Macht seiner Stärke hat er ihn von Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, auch über die Diana der Epheser, auch über das Römische Reich. Und er hat alles unter seine Füße getan. Paulus sagt nichts anderes, als was Jesus gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Im Grunde genommen nichts anderes, was der Paulus hier wieder betont. Und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt nehmen Sie bloß mal das, Jesus ist die Erfüllung, der auch unsere armseligen Gemeinschaften und Gemeinden erfüllen will mit seiner Gegenwart. Wie viele Einrichtungen, Vereine, reiche Nationen sind in den letzten 2000 Jahren vergangen? Die Gemeinde Jesu lebt. Doch nicht, weil die Christen so perfekt sind, so ideal, sondern weil in die armseligste Gemeinde hinein vom Haupt Jesus her die Erfüllung kommt. Kraft, Überzeugung, Durchhaltevermögen, Weisheit, Demut, Liebe, unterschiedliche Dosierungen, aber er erfüllt, der einmal diese ganze Welt erfüllt, erfüllt jetzt schon die Gemeinde. Davon spricht der Paulus dann noch im Brief, ich habe gesagt, der Epheserbrief ist voll von dem, was die Gemeinde als der Leib Jesu ist. Da gibt es Probleme in der Gemeinde zwischen Juden und Heidenchristen. Es gibt Probleme zwischen Arm und Reich, zwischen Begabten und weniger Begabten. Es gibt, wie in unseren Gemeinden auch, Probleme. Und Paulus versucht, diese Fragen aufzugreifen und von Jesus her zu durchdenken. Gemeinde ist eine arg menschliche Sache, besteht aus Menschen. Aber das Großartige ist, dass Jesus gesetzt ist zum Haupt, das nun mit seinen Impulsen alles erfüllen und durchströmen will. Wir müssen aufpassen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, dass das viele Menschliche, wenn es menschelt, auch geöffnet wird für den Einfluss Gottes. Dass wir schon in den Gottesdienst hineingehen, Herr, komm, in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Und wir bitten dich für die, die dein Wort auslegen, teils ihnen zu, dass das nicht als selbstverständlich genommen wird. Als in Nürnberg dort die Pro-Christ-Zentralversammlung war, wurde der erste Abend eingeleitet durch ein Gebet der Fürstin von Kastell-Rüdenhausen, berühmte Familie im Fränkischen. Und diese alte Dame hat bloß gesagt, Geist Gottes, du bist willkommen. Amen. Schön. So denke ich manchmal. Du bist willkommen. Nicht, wir haben so viel vorbereitet und wir haben einen Plan, kommt durch, der Organist und das Opfer ist heute bestimmt für das und wir sollten das nicht vergessen. Und Geist Gottes, du bist willkommen. Jetzt brauchen wir dich. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein großer Plan, den Paulus bloß mit Stichworten vor uns auch ausbreitet, wie vor der Gemeinde in Ephesus. Und wenn wir fragen, womit haben wir denn das verdient, dass wir so gewürdigt werden, dass wir zu dem gehören sollen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, womit haben wir das verdient? Dass unsere kleinen Gemeinschaften und Gemeinden erfüllt werden von ihm, der alles in allem erfüllt. Hat Gott besondere Freude an uns? Sind wir besonders anständig? Sind wir besonders tüchtig? Dann sagt der Paulus, nein, das stand, lag vor Grundlegung der Erde, ehe die Welt gegründet war. Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns erwählt in ihm. Dieser Plan hat schon in Ewigkeit, vor Ewigkeit her bestanden. Mit diesem Vers, er hat uns in ihm erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, wird ja bei vielen Menschen auch Zweifel ausgelöst. Bin ich denn etwa nicht von Gott vorherbestimmt? Kann er mich nicht brauchen? Bin ich dazu bestimmt, im Unglauben zu bleiben? Da hat mir es immer geholfen, das, was ich bei dem großen englischen Evangelisten Spurgeon gelesen habe, zu Deutsch Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, der hat gesagt, Gott hat von Ewigkeit her, ehe der Welt grundgelegt war, eine Riesenzahl von Menschen bestimmt, mehr als der Sand am Meer, dass sie einmal dem Herrn Jesus gehören sollten. Aber weil die kein Kreidezeichen auf dem Rücken haben, dass eigentlich Gott schon längst einen Plan für sie hat, deshalb muss ich so evangelisieren, wie wenn ich's machen müsste, dass sie zum Glauben kommen. Damit plötzlich aus Glauben in Glauben geschieht, dass der Funke springt. Nicht der Evangelist, nicht der Ulrich Parzani macht's, nicht der Billy Graham. Aber gläubige Menschen weisen aufs Evangelium hin, damit der Plan Gottes zum Ziel kommen kann. Und dass Menschen, die eigentlich schon von Ewigkeit her bestimmt sind, erweckt werden. Wir können hoffentlich, wenn der Herr Jesus uns gepackt hat, ergriffen hat, immer wieder sagen, wo so besondere Marksteine, Orte, Menschen waren, die uns zu Helfern des Herrn Jesus wurden. Aber es ist doch gut, dass man jetzt sagt, ich bin zufällig nach Waldorf gekommen, als das passierte. Vor einer Woche haben wir den auf 10 Tagen den Walter Ostertag von Wildberg beerdigt. Einen, der, ich weiß gar nicht, wann der je geschlafen hat, hat das Heim in Wildberg gemacht und war Kirchenbezirksrechner und war örtlicher Kirchenpfleger und CVM-Vorstand. Und er war fürs Bengelhaus zuständig und war in Waldorf-Häslach zum Glauben gekommen beim Karl Wetzel. Aber er würde auch gesagt haben, nein, war nicht bloß der Karl Wetzel, sondern Gott hat den Karl Wetzel benutzt, damit ich gerufen werde, weil er seinen Plan mit mir hatte. Was Wunderbares, wenn wir wissen, wir sind in den Plan Gottes eingezeichnet. Wozu das Ganze? Also das haben wir darüber gesprochen. Warum? Weil Gott in Ewigkeit einen Heiland bestimmt hat. Und jetzt sind wir versiegelt worden, als wir gläubig wurden, dass er gesagt hat, dich meine ich. Ernsthaft meine ich dich. Und jetzt bist du in Eidlingen, dort versiegelt nochmal, zweiter Eindruck, damit es fest wird. Ich meine dich, was von Ewigkeit her fest ist. Wozu? Immer wieder in den einzelnen Strophen in ihm, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dass man bloß sagen kann, lieber Gott, ist ja erstaunlich, was du vorhast, was du gemacht hast, was du in die Wege geleitet hast. Ich habe es vielleicht schon angedeutet, weil ich zurzeit so Pfarrverweser bin in unserem pfarrlosen Korntal, sollte ich eine 95-jährige Dame in unserem alten Zentrum besuchen, die neu in das alte Zentrum gekommen ist. Und ich sollte gratulieren und so kleine Geburtstagsandacht halten. Aber bevor ich zum Zimmer hineinging, hat mich die Pflegedienstleiterin auf die Seite genommen und hat gesagt, oh, Herr Schäffbuch, das hat sich jetzt erst rausgestellt, die Frau ist aus der Kirche ausgetreten, die gehört zur Humanistischen Union, die will von Ihnen gar nichts wissen. Und dann hat die alte Dame mir erklärt, wir sind schon vor langen Jahrzehnten aus der Kirche ausgetreten, wir glauben an keinen persönlichen Gott, wir glauben an die Natur. Und habe gedacht, du kommst mir gerade recht. Gesagt, dann beten wir, mein Auge schaut, was Gott gebaut zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß. Und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wenn sie mit Frieden von hinnen geschieden aus dieser Erde vergänglich im Schoß. Ob sie es begriffen hat, weiß ich nicht. Aber wie arm ist diese Frau, wenn sie an die Natur glaubt. Ein Wolkenbruch und wir sorgen uns, ob die schön gewachsene Ernte überhaupt eingebracht werden kann. Ein Oktobertag mit Frost und die Blätter fallen von den Bäumen. Ich glaube an die Natur. Die Vergänglichkeit wird uns doch in der Natur. Ich glaube an keinen persönlichen Gott. Ha, merken Sie, wie reich wir sind? Ein Gott, der von Ewigkeit her einen Plan hatte mit ihm, mit Jesus. Jetzt sage ich es Ihnen ganz persönlich. In diesem Plan haben Sie alle und Gott sei Dank auch ich ein Plätzle. In diesem Plan. Da gehöre ich mit hinein, in Ewigkeit. Und jetzt verstehen Sie, warum der Paulus immer wieder darauf zurückkommt, was wir in ihm haben, eingezeichnet in das Schicksal des Heilands, der zu meinem Heil gekommen ist. Punkt. Aber jetzt waren zwei Fragen, auf die ich noch gerne eingehen will. Eine Frage. In Jesus sein, und wie ist das beim Abendmahl, wenn wir die Gegenwart Jesu mit Brot und Wein in uns hineinnehmen dürfen? Jesus sagt das. Bin ich so? Wenn er in Brot und Wein zu uns kommt, so wie sein Wort durch die Ohren zu uns kommt, unser Gott benutzt merkwürdige Mittel, Papier auf einer Bibel, und er spricht uns an. Ist jetzt eigentlich so, so war die Frage, dass wir dazu bestimmt sind, in Christus zu sein, oder will Christus in uns sein? Das geht bei Jesus schon durcheinander. Und der Gerhard Terstegen hat es in dem Lied aufgenommen, ich in dir und du in mir, also sind wir ungeschieden. Beides ist die Wirklichkeit. Jesus will in mich hineinkommen, durch das Wort der Wahrheit, das ich höre, durchs biblische Wort seiner Apostel und Propheten, das ich lese. Er will durch seinen Heiligen Geist, du bist mir willkommen, Geist Gottes, in mich hineinkommen, in mein Denken, Fühlen. Und all das ist ja bloß ein Ausdruck dafür, dass sein Allgegenwart mich wie die Luft umgibt, dass er da ist und mich durch und durch erfüllen will. Hoffentlich. Jetzt kommt nochmal eine Geschichte. In Ulm, als ich dort Prälat war, hat die dortige Heilsarmee, die sich sehr viel um Asylsuchende bemüht hat und Nicht-Sesshafte, ihr 100-jähriges Jubiläum gehabt. Und die Majorin der Heilsarmee hat mich eingeladen zur Festfeier. Es sei ein Gastprediger da, der schweiz-australische General Cachelin, Generaloberst Cachelin, sei Festprediger und Evangelist. Und ich bin schand- und ehrenhalber zu dem Jubiläum gegangen, Kirche repräsentiert. Und als ich in den Saal, den ohnehin kleinen Saal der Heilsarmee kam, saßen vorne 6 Bläser des Posaunenchors, die mehr schlecht als recht getudet haben. Und dann war der Generaloberst Cachelin und seine Frau, australische Frau, und die Majorin von Ulm, und 2 Nicht-Sesshafte, die ihren Rausch da ausgeschlafen hatten, und ich. Und dann hat der Herr Cachelin und die Majorin nicht gesagt, also wenn so wenig da sind, schließen wir unsere Versammlung, sondern der Herr Cachelin hat seine Ansprache gehalten. Über das Wort, der Gott des Friedens heilige dich durch und durch, dass dein Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich, bis Jesus kommt. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Und ich habe es heute noch im Ohr, nach über 30 Jahren, wie er immer wieder gesagt hat, der Gott des Friedens heilige dich durch und durch, lieber Bruder, durch und durch, Und dabei hat er nicht die Nichtsesshaften angeguckt, sondern mich. Und da habe ich gewusst, das ist die Botschaft jetzt für mich. Der Jesus hat mir schon viel gegeben, der Gott des Friedens, aber durch und durch. Da ist noch einiges zu tun. Bis wir sein Pfand zur Erlösung werden, den Tag der Erlösung schauen. Das als Nachgang zu dem, ob der Herr Jesus in uns wohnen will, da ist noch viel zu tun, dass er mich durch und durch heiligt. Mein Freund Konrad Schmid konnte sagen, je älter ich werde, entdecke ich als Christ Gebiete, die noch gar nicht von Jesus bereinigt sind. Das Leben eines Christen, der plötzlich merkt, das ist noch gar nicht geordnet, gell? Da muss ich einiges aufarbeiten. Heilige durch und durch. Aber dafür will der Jesus sorgen, der mich umgibt, dass er mir Impulse gibt, kommt, da ist noch was, dass er mir Menschen in Wege schickt, die mir ein Mahnruf werden des Herrn Jesus, dass er Worte lebendig macht in seiner Bibel, dass ich plötzlich aufwache, wach auf, der du schläfst, komm, pack's nochmal, neu, durch und durch. Jesus will uns erfüllen, wir sind in ihm und er will in uns eingehen. Wenn Sie fragen, wo ich die Begründung dafür her habe, ich sage es Ihnen nochmal, Johannes 17. Wie du, Vater, in mir bist, Johannes 17, Vers 21, und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein. Der Jesus hat da nicht getrennt. Wie ich im Vater bin und der Vater in mir. Gott hat doch seinen Willen, seine Gedanken durchdrängt. Ich will nichts tun, als was der Vater will. Ich bin hier, dass ich den Willen des Vaters vollende, und hat gewusst, dass der Vater alle Zeit da ist. Ihr verlasst mich alle, ihr Jünger, aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. So sollen auch wir in Gott und in Jesus sein, dass er in uns ist und wir in ihm. Das ist Kapitel 1. Frage an Sie nochmal, ist noch eine andere Frage, es war dann noch eine Frage, vielleicht sollte ich das wenigstens andeuten. Die Frage, wenn es jetzt um Gemeinde geht, das ist jetzt der Übergang zum Kapitel 2. Es gibt in unserem Land landeskirchliche Gemeinden, Kirchengemeinden. Es gibt freikirchliche Gemeinden. Es gibt freie Gemeinden, es gibt Brüdergemeinen, es gibt Brüdergemeinden, es gibt Brüderbund und es gibt neuerdings auch Gemeinschaftsgemeinden. Manche Gemeinschaften, die früher dazu sich gerufen wussten, dass sie in unserer Volkskirche Vertiefung machen. Es genügt doch nicht, haben die gesagt, wenn man einmal bloß in der Woche eine Stunde lang das Wort Gottes hört. Ich möchte ins Wort Gottes vertieft hineinkommen. Dazu sind die Gemeinschaften gegründet worden, Gemeinschaft unter dem Wort. Aber neuerdings sind da Stimmen, aber wir machen unseren eigenen Gottesdienst, wir können auch selber Konfirmation machen, wir können doch selber Taufen machen, wer bestimmt eigentlich das? Ich sehe in dem allem natürlich sehr viel vernünftige menschliche Gründe. Unser menschlicher Verstand kann sich viel ausdenken, wie es noch schöner, noch effektiver wäre. Das Hauptmotiv ist heute, es muss der Gottesdienst ein Event sein, ein Ereignis. Das muss ein von Stühlen reißen, das muss packend sein. Da müssen die Lieder an die Wand geschmissen werden und nicht bloß aus dem Büchle gelesen. Ein Event, da muss Leben drin sein, muss ein Anspiel sein. Wisst ihr, was Event ist? Dass Gott mit uns redet. Plötzlich wird was ganz anderes, was Zweitrangiges zur Hauptsache. Plötzlich rede mit mir, ich bin bereit zu hören. Das ist das Event. Wenn ich aus dem Gottesdienst nicht leer rausgehe, deshalb verstehe ich, dass der Epheserbrief so aktuell ist. Von Jesus ausdenken. Wenn Jesus bereit ist, wenn wir eine Stunde lang jetzt im Gottesdienst, kein Telefon kann uns stören, wenn wir hoffentlich kein Handy bei uns haben. Früher war wenigstens der Gottesdienst frei vom Klingeln und keiner kann einen Besuch machen. Jetzt eine Stunde lang bin ich bereit zu hören. Und Jesus wartet darauf, mir einen Gedanken, ein Wort, einen Impuls zuzuteilen. Wichtig, dass ich darauf bereit bin, darauf höre. Darauf will der Apostel Paulus im Epheserbrief Wert legen, rechnet mit der Gegenwart des Herrn Jesus, dass der König aller Könige, dem alle Macht gegeben ist, mit deinem Leben etwas vorhat. Und jetzt freue ich mich darauf, morgen mit Ihnen dann ins Kapitel 2 einzusteigen. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie zu mir, damit ich zu Beginn des morgigen Tages dann die Fragen aufgreife. Morgen ist das Hauptthema, wie der Herr Jesus fertigbringt, in der Gemeinde Spannungen zu überwinden. Radikale Spannung, das gibt's, dass eine Gemeinde zerrissen werden kann von verschiedenen Vorstellungen, Prägungen, Gedanken, wie er plötzlich überwinden kann und Friede machen kann und beide versöhnen kann, beide Gruppen. Also ein ganz wichtiges Thema, die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden, aber es geht ja um mehr auch noch in unseren Gemeinden, um die Einheit. Jetzt darf ich mit einem Gebet schließen. Wir loben, preisen und anbeten dich für deine Ehre. Wir danken, dass du, Gott Vater und dein Sohn Jesus Christus, regieren ohne Schranken. Lass uns offen sein für dein Wirken. Danken dir auch für diese Tage, in denen wir ganz neu einen Impuls von dir bekommen können, durch und durch. Amen. Singen wir noch Vers von dem angefangenen Lied Jesus Christus herrscht als König. Die Nummer sagen Sie nochmal. Ich auch auf der tiefsten Stufe, die letzte Strophe. Ich auch auf der tiefsten Stufe.
Schiffbuch für diesen Nachmittag und freuen uns schon auf Donnerstag. Morgen ist Zeit zum Lesen. Lesen Sie doch mal, jemand hat mir schon geschrieben, ich habe den ganzen Epheserbrief mal am Stück gelesen, als ob es keine Verse gäbe. Das ist auch schön. Und dann freuen wir uns auf Donnerstagnachmittag die Fortsetzung. Wir wünschen auch Ihnen einen behüteten Weg und sind froh, dass Sie heute gut hergekommen sind. Es hatten einige mit dem Stau zu tun. Ja, dann bis zum Wiedersehen beim Abendbrot.